vor wichtigen oder weitreichenden Entscheidungen, da versucht jeder vernünftige Mensch für gewöhnlich abzuwägen, was macht hier Sinn? Welche Entscheidung ist irgendwie intelligenter? Welche Entscheidung ist sinnvoll? Man zieht Bilanz oder erstellt eine Kosten-Nutzen-Analyse oder schreibt sich eine Pro- und Kontraliste auf. Sicherlich habt ihr irgendwie etwas dergleichen schon mal gemacht. Und das hilft ja auch tatsächlich, die unterschiedlichen Punkte, die unterschiedlichen Faktoren, die irgendwie in dieser Situation mit zusammenkommen, die mit dieser Entscheidung mit verbunden sind, zu berücksichtigen und auch in ein vernünftiges Verhältnis zueinander zu setzen. Wichtige Entscheidungen einfach so aus dem Bauch heraus zu treffen oder einem flüchtigen Gefühl, das ist selten gut und niemals vorbildlich. Aber stellt euch mal vor, Abram, 2000 Jahre vor Christus etwa. Stellt euch mal vor, dieser Abram, er hätte solch eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt, als Gott ihm zum ersten Mal in Ur in Mesopotamien begegnete. Nun, vielleicht denkt ihr, konnten die damals überhaupt schon rechnen? Also als man Abrams Heimatstadt Ur in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ausgegraben hat, da staunten die Forscher nicht schlecht, was sie für exakt berechnete Bauwerke errichtet hatten. Und vermutlich konnten die Zeitgenossen Abrams sogar eine mathematische Wurzel ziehen. Ich weiß nicht, wie viele von uns dazu in der Lage wären, ohne Taschenrechner, vielleicht auch mit Taschenrechner, ich weiß nicht. Wie auch immer, Gott ist diesem Abram in Ur begegnet. Und Gott sprach zu Abram und rief ihn auf, ihm zu vertrauen und Gott nachzufolgen. Und Abram war ein gescheiter Mann. Und er hatte eine große und weitreichende Entscheidung zu treffen in seinem Leben. Aber nicht nur Abraham, sondern jeder Mensch, der das Wort Gottes hört, gepredigt von den Kanzeln, gelesen in der Bibel, jeder Mensch, der das Wort Gottes hört, ist aufgefordert, Bilanz zu ziehen. Kann ich diesem Gott, der sich in seinem Wort offenbart und erklärt, kann ich ihm vertrauen? Lohnt es sich, Christ zu werden und Gott nachzufolgen in diesem Leben? Unser Predigttext heute Morgen listet uns auf, was Abram in seiner Kosten-Nutzen-Rechnung so alles aufnehmen könnte, damit er ordentlich Bilanz ziehen kann. Ja, und im übertragenen Sinn listet es auch uns auf, was wir bedenken müssen, wenn wir die Bilanz des Glaubens ziehen wollen. Zum einen die Kosten. Und wir finden es in 1. Mose Kapitel 12, Vers 1. 1. Mose Kapitel 12, Vers 1. Hier heißt es im Wort Gottes: Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist die Kostenseite. Gott begegnet Abram, der ein Götzendiener war, wie wir letzte Woche herausgefunden haben, inmitten einer Götzenhochburg Ur. In dieser Stadt Ur, da ging es um die Verehrung eines Mondgottes, genauso wie in Haran, wo Gott dem Abram noch einmal begegnete. Aber hier begegnet der lebendige Gott dem Abram, er offenbart sich ihm, er spricht zu ihm. Und wir erfahren nicht viel über die genauen Umstände, aber es war vielleicht der entscheidendste Moment in Abrams ganzem Leben. Der wahre und lebendige Gott, er spricht wahrhaftig zu Abram, der in dieser Lügenstadt wohnte. Was für eine Gnade. Gott spricht, Gott offenbart sich. Doch Gott gibt Abram nicht nur ein paar hilfreiche Ratschläge, wie das Leben einfacher wird in Ur, wie er in Ur besser zurechtkommen kann, wie er vielleicht sich vor dem nächsten Unwetter besser schützen kann. Nein, Gott gibt ihm eine entschlossene und deutliche Anweisung. Geh. Geh heraus. Geh hinaus. Verlass diesen Ort. Ziehe fort. Und zwar in das Land, das ich dir zeige. Gott verlangt von Abraham, dass er etwas aufgibt. Das klingt doch hart, oder? Abraham musste etwas aufgeben. Und das war keine Kleinigkeit. Er sollte nicht nur aufhören, an den blutigen Opferritualen des Mondgottes teilzunehmen und vielleicht stattdessen ein Kreuz in seiner Wohnung aufhängen oder einen Fisch an seinen Kamelsattel kleben. Nein, was Gott von ihm verlangte, war, dass er sein ganzes gewohntes Leben verändern sollte. Geh aus deinem Land. Die Gegend, in der du dich auskennst, wo du jede Straße und jede Gasse kennst, zieh aus dem Land aus, das dir so vertraut ist, wo du dich schon so gut eingerichtet hast. Geh aus deinem Land, in dem du die Sprache kennst, wo dir alles vertraut ist und wo du dich deswegen sicher fühlst, wo du all deine Gewohnheiten ausleben kannst. Die Bibel vergleicht die Bekehrung mit einem internationalen Umzug, also einen Umzug über Ländergrenzen hinaus. In Kolosser 1, Vers 13, da sagt Paulus, er, Gott, hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir befinden uns in einem neuen Land, in einem neuen Reich. Hier geht es weniger um einen geografischen Auszug, sondern es geht um eine geistliche Herrschaft. Dieser Text, er verlangt nicht von einem jeden Christen, egal wo du geboren bist, zieh in ein anderes Land raus, geh irgendwo in die Mission, du darfst auf jeden Fall nicht bleiben in dem Land, wo du geboren bist. Nein, hier geht es um eine geistliche Herrschaft. Wer hat das Sagen über dein Leben? Wir Menschen, wir werden alle als Gottlose geboren, in einem verfluchten Land seit Adam. Und unser ganzes Leben ist bestimmt von dem Teufel, der den Ungläubigen wirkt, sagt die Bibel. Ja, es ist eine Macht der Finsternis, die unser natürliches Leben bestimmt. Und Gott ruft, geh heraus! Geh heraus aus dieser Liebe zur Sünde! Geh heraus aus dieser Gewohnheit der Sünde! All das, was bisher dein Leben so wie du dein Leben eingerichtet hast. Du kannst darin nicht länger wohnen. Du kannst nicht länger in deinen sündigen Begierden leben, in einer gottlosen Weltanschauung, ohne Moral, ohne Beachtung der Wahrheit, die in Gott ist. Geh heraus aus dieser Gesinnung, die dein Leben bisher bestimmt hat, wo es nur um dich selbst ging, um das Ausleben deiner Leidenschaften, um das Erreichen deiner selbstsüchtigen Wünsche und Ziele. Geh heraus. Du kannst nicht leben wie vorher und dich einfach nur Christ nennen, wenn Gott dir begegnet ist. Geh heraus. Zieh aus deinem gottlosen Leben aus. Wenn Gott dir begegnet ist und du ihm folgen willst, merke dir, dann kannst du nicht länger leben wie die Gottlosen leben in dieser Oberflächlichkeit und Sinnlosigkeit des Handelns und Denkens, was auch dein Leben einst geprägt hat. Gott sagt zu Abraham, geh heraus aus deiner Verwandtschaft. Wer schon mal auf einer arabischen Hochzeit eingeladen war oder auch sonst mit orientalischen Familien zu tun hatte, der weiß, die Großfamilie, die Verwandtschaft hat eine enorme Bedeutung in der Kultur. Aber zu Abrahams Zeiten war es sogar noch wichtiger. Die eigene Sippe, die eigene Verwandtschaft, die große Familie, das war existenzerhaltend. Es war fast lebensnotwendig. Ohne Sippe, ohne Verwandtschaft warst du allein, schutzlos. Niemand, der für deine Interessen einsteht, der sich für dich einsetzt. Nein, es war doch gerade diese Blutsbande, die irgendwie eine Sicherheit und einen gewissen Komfort lieferte. Die Verwandtschaft war die Altersvorsorge, die Krankenversicherung, der Arbeitsvermittler, der Brautvermittler, der Eheratgeber, der Finanzberater, der Händler des Vertrauens, von dem man vielleicht nicht gerade übers Ohr gehauen wurde, die engsten und vertrautesten Freunde. Es war deine Verwandtschaft. Doch Abraham sollte wegziehen. Und wenn du im Glauben an Gott durch Jesus Christus leben willst, dann bedeutet es, du müsst vielleicht auf so manche Privilegien dieser Welt verzichten, so manche Angebote dieser Welt aufgeben, so manche Sicherheiten, die diese Welt dir verspricht, den Rücken zukehren. Da ist nicht mehr die gleiche Verbindung und Verwandtschaft durch die Sünde, sondern hier ist etwas neu geworden. Wer in Christus ist, er ist eine neue Kreatur. Einige von euch haben einen Arbeitsplatz nicht bekommen. Wegen ihres Glaubens. Wegen eures Glaubens. Weil ihr moralische Werte vertretet, die in dieser Welt fremd sind. Oh, das gehört nicht zu unserer Familie. Weil ihr nicht lügen und betrügen wollt auf der Arbeit. Geh aus deiner Verwandtschaft. Natürlich bedeutet das nicht, dass ein Christ keinen Kontakt zu den Familienangehörigen halten darf. Ganz im Gegenteil. Es gibt manche Sekten, die solch eine Isolation verlangen. Aber hier im Wort Gottes geht es daraus, aus den Sündengewohnheit, das einem so nah ist, herauszubrechen. Zu sagen, ich kann diese Verbindungen nicht länger halten, die mich zur Sünde drängen. All das in dem Leben zu wehren, was aus sündiger Gemeinschaft hervorkommt, einen sündigen Umgang fördert, aber nicht mit gutem und reinem Gewissen begangen werden kann. Geh heraus aus deiner Verwandtschaft. Psalm 1 heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Geh heraus aus dieser Sündenverwandtschaft, aus dieser Heimat, die das Böse fördert. Geh heraus. Und es heißt, aus dem Haus deines Vaters. Das Vaterhaus war eng verbunden mit dem Ansehen einer Person. So wie wir einen Nachnamen verwenden, so hieß es damals Sohn des. Abraham, Sohn des Terach. Und überall, wo du dich vorgestellt hast, hast du den Namen deines Vaters erwähnt. Das machte deine Person aus. Und ohne Vaterhaus war man ohne Ansehen, ohne echten Namen. Und das Vaterhaus sorgte natürlich auch für ein Erbe. Wenn der Vater starb, dann erbten die Kinder und nicht selten wurde das, was sie empfingen, zu einer Grundlage für den Aufbau eines eigenen selbstständigen Lebens. Das Vaterhaus ist das, was Abraham als Person ausmachte und was ihn von Anfang an im Leben prägte. Gehe aus dem Haus deines Vaters. Manche Sünden gehören vielleicht zu deinem Leben, zu deinem Charakter, wie die engste Familie. Du pflegst und nährst deine schlechten Neigungen, als wären sie irgendwie so ein etwas merkwürdiges Familienandenken, was aber irgendwie so einen romantischen Wert noch für dich hat. Denn dein Vater und dein Großvater und den Berichten nach auch noch dessen Vater, haben die gleichen Neigungen gehabt. Och, so ein ausgeprägter Stolz, das gehört halt irgendwie zu unserer Familie. Eine ungezügelte Gier, ja, so haben wir unseren Reichtum erworben. Ein aufbrausendes Temperament, das gehört halt zu uns. Eine lästernde Zunge. Und du sagst, nun, das bin ich eben. Das bin ich eben. Du musst mich so annehmen, wie ich bin. Das ist mein Vaterhaus. Das ist meine Kultur. Das Lügen gehört halt so zu unserer Tradition. Ja, in manchen Kulturen ist Lügen höflich. Und Gott sagt dir, nein. Alles, was dich an die Sünde bindet und von Gott trennt, geh heraus, egal wie nah es dir ist. Vielleicht bleibst du in so manchem Ungehorsam, zögerst, Schritte des Glaubens zu gehen, gerade weil du denkst, was wird meine engste Familie von mir denken? Was wird mein Vater sagen, wenn ich diesem Gott nachfolge? Wie werden sie mich behandeln? Würden sie vielleicht von mir enttäuscht sein, wenn ich hier etwas aufgebe, wo doch meine Familie das so sehr schätzt? Was wir hier sehen, ist, dass Glaube etwas verlangt. Es verlangt, dass wir Gott an erste Stelle setzen, höher als alles andere, was uns vertraut und wichtig und nützlich geworden ist in diesem Leben. Und da, wo Gott deutlich macht, das ist nicht vereinbar mit einem Leben im Glauben, da verlangt er, dass du keinen Kompromissversuche machst, sondern dass du, da sagt Gott entschlossen, geh heraus. Geh heraus aus dieser Liebe zur Sünde. Geh heraus aus diesen Sündengewohnheiten, wo du vielleicht versucht bist, sie klein zu reden, sie als natürlich, als irgendwie zu dir gehörig zu erklären. Nein, wenn Gott sich dir geoffenbart hat, hat das keinen Platz mehr in deinem Leben. Nun, wir sind ehrlich, keiner von uns kann der Sünde ganz fliehen. Aber Gott verlangt, wer sich zu Christus bekennt, geh heraus aus einem Leben in Sünde, aus einem Leben in Sündengewohnheit, aus einem Leben, wo du die Sünde nährst und pflegst, als wäre sie etwas Gutes. Aber wir kommen auch zweitens zu dem Nutzen. Vielleicht denkt ihr, wow, das ist wirklich viel, was Gott hier von Abraham verlangt. Also, wie einfach auszuziehen, alles Gewohnte, alles Vertraute aufzugeben, hier sein ganzes bisheriges Leben hinter sich zu lassen, ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Wie soll diese Rechnung überhaupt aufgehen? Ist das, was Abraham hineingeben muss, investieren muss, ist das nicht viel zu viel, als dass man es überhaupt von einem Menschen verlangen könnte? Nun, es ist wichtig, die Kosten zu berechnen. Jesus selbst fordert dazu auf, die Kosten zu berechnen. Und wenn wir hier von Abraham lesen und davon, wie viel er aufgegeben hat, dann ist es sicherlich ein wunderbares und gutes Vorbild. Aber ihr Lieben, wir können auch in falscher Weise in dieser Kostenspalte hängen bleiben. Vielleicht gibt es Freunde oder Verwandte von euch, die sagen, also ich bewundere ja deinen Glauben, aber mir wäre der Preis zu hoch. Ich finde es gut, dass du irgendwie deinen Weg gefunden hast, aber ich könnte so nicht leben. Das ist mir zu viel Verzicht. Habt ihr sowas schon mal gehört? Das Christentum wird von den Ungläubigen, von der Welt gerne gesehen, wie so Kinder, die an der Hand der Eltern durch einen Spielzeugladen gezerrt werden, aber sie dürfen bloß nichts anfassen. Überall sind diese Freuden, überall das, was man gerne hätte, aber man wird wie so ein schreiendes Kind durch den Laden gezogen. Nein, es ist alles verboten. Doch das ist nicht die Rechnung, die uns das Wort Gottes aufzeigt. Hört einmal, was auf der Nutzenseite steht. Hier lesen wir die Verse 2 und 3. Und ich, spricht Gott, ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Merkt ihr einen Unterschied? Wenn wir richtig zählen, dann steht auf der Kostenseite eigentlich nur eine einzige Sache. Geh heraus aus deinem bisherigen Leben. Eine einzige Sache. Land, Verwandtschaft, Familie, es ist eine Bewegung. Geh heraus. Eine Sache. Und demgegenüber stehen 7 Segnungen. 7 Segnungen, die Gott hier verheißt, auf der Nutzenseite. Und ich glaube, hier wäre dann der Punkt, wo Abraham seine Liste nimmt und merkt, ja Gott, ich habe verstanden. Die Bibel betont niemals den so großen Einsatz der Menschen. Oh, wie glücklich kann Gott sich schätzen, so einen opferbereiten und hingebungsvollen Mann wie Abraham auf seiner Seite zu haben. Was für ein Unsinn! Was für ein Unsinn, wenn wir hier auf dieser Seite stehen bleiben. Die Bibel betont, was ist das für ein Gott, der so gnädig und reichlich Segen gibt dem, der an ihn glaubt. Über alle Maßen. Ja, all das, was Gott schenkt, es ist nicht irgendwie ebenbürtig zu dem, was der Mensch aufgibt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, also wenn ihr irgendwas um meinen Namens willen verlassen habt, ihr werdet hundertfältig empfangen. Und das ewige Leben. Das ist keine Rechnung, die ebenbürtig ist. Sondern was die Bibel aufmacht, ist, der Segen Gottes ist ungleich größer als alles, was der Mensch aufzugeben hat. Das, was ein Mensch aufzugeben hat, ist seine Sünde. Martin Luther sagt auch, das ist ein fröhlicher Tausch. Ein fröhlicher Tausch. Ich gebe Jesus meine Sünde und er schenkt mir seine Gerechtigkeit. Da muss ich nicht lange rechnen. Nun, wir werden diese sieben Segnungen einmal etwas zusammenfassen und vier besondere Zusagen Gottes hierin entdecken. Zum einen neue Gemeinschaft. Eine Sache, die besonders auffällig ist in dieser Aufzählung der Verheißungen, ist, es sind die Personalpronomen. Ich und du. Ich werde dir. Ich will dich. Gott spricht hier von einer Ich- und Du-Beziehung. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er spricht von einer Ich- und Du-Beziehung. Ja, Abraham soll seine bisherigen, sündigen und schädlichen Gemeinschaften aufgeben. All das, was sein Leben ruiniert. All das, was sein Leben ins Verderben führt. Ja, das soll er aufgeben. Aber Gott verspricht ihm eine überaus herrliche neue Gemeinschaft. Ich bin mit dir, Abraham. Bei all dem, was du von nun an begegnen wirst, du bist nicht allein. Ich bin da. Ich bin bei dir. Und du kannst Gemeinschaft mit mir haben. Du, der du vorher ein Götzendiener eines Mondgottes warst, du sollst Gemeinschaft mit mir, dem lebendigen und heiligen und gerechten Gott, haben. Das ist das Kostbarste überhaupt. Mit Geld und Gold und Ruhm nicht aufzuwägen. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Gott sagt Abraham zu, ich bin bei dir. Und zu dieser neuen Gemeinschaft gehört auch, dass Gott Abraham als Teil einer neuen Gemeinschaft machen will. Ja, Abraham soll sogar der Vater einer neuen Nation werden, die es bis dahin noch gar nicht gibt. Er sollte sein Land und sein Volk verlassen, aber Gott verspricht eine neue Nation, mit der Abraham verbunden sein soll. Und es ist eine Nation, die sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie eine besondere Gemeinschaft mit Gott hat. Dass diese Ich- und Du-Beziehung Gottes eben auch für die gilt, die Gott hier meint. So wie Abraham es erlebt hat, so soll eine Nation kommen, eine Gemeinschaft entstehen, die darin besteht, dass sie Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Dass sie verbunden sind mit dem lebendigen Gott. Und wenn du im Glauben an Gott lebst, dann schenkt Gott dir wahre Gemeinschaft mit ihm. Durch den Glauben ist Gott nicht mehr ein strafender Richter und ein zürnender Feind, sondern ein vertrauter Beistand, ein liebevoller Vater. Und er setzt uns in ein neues Volk hinein, dem Volk der Heiligen, die Gemeinde. Und so manche haben alte Seilschaften, regelmäßige Kneipentouren oder Disco-Besuche mit den Freundinnen aufgegeben, um zu erleben, in der Gemeinde habe ich eine neue Gemeinschaft, die tiefgehender ist, die erfüllender ist als all diese sinnlosen Blödeleien und wertlosen Tratschereien, die mein Leben nur ausgehöhlt haben, meinen Sinn verdunkelt haben. Aber hier habe ich Gemeinschaft mit solchen, die Gott kennen, denen Gott sich offenbart hat und die von Gott geprägt sind. Und hier wird meine Gemeinschaft mit Gott gefördert und gestärkt. Oh, ein Segen, den Gott Abraham verspricht, ist eine neue Gemeinschaft, eine geistliche Gemeinschaft, eine tiefgehende Gemeinschaft, ja, eine wirklich segensreiche Gemeinschaft. Und er verspricht treue Fürsorge. Nicht nur seine Gegenwart und seinen Anteil an dieser neuen Nation, sondern auch eine treue Fürsorge. Ich werde dich segnen, sagt Gott. Nun, Segen kann in der Bibel in unterschiedlichen Situationen sich unterschiedlich sichtbar machen, unterschiedlich auswirken. Ein Teil von Gottes Segen für Abraham war die Versorgung zum Leben, eben gerade als er alles verlassen hat. Und auch eine Bewahrung im Leben. Es gab so manche Kämpfe, so manche brenzliche Situationen. Auch wirtschaftlicher Erfolg, dass er zu einem gewissen Reichtum kam. Es wird als Segen Gottes hier in der Bibel beschrieben. Vor allem aber auch, dass er später ein Kind bekommen durfte mit Sarai, die doch eigentlich unfruchtbar war. Aber es ist zu kurz gegriffen, wenn wir daran alle Segnungen ausmachen wollen. Segen bedeutet, Gott sorgt sich um unser Leben. Er weiß, was wir brauchen und er meint es gut mit uns. Ich werde dich segnen, bedeutet, ich bin da und ich kümmere mich um dich. Ich werde dich segnen, das ist die Zusage Gottes, ich gebe Acht auf dich und ich fülle dein Leben mit dem Guten, was du brauchst. Gott neigt sich zu uns herab, um Gutes zu tun. Das ist Segen. Und wer an Jesus glaubt, von dem heißt es in der Bibel, er ist gesegnet mit allen geistlichen Segnungen aus dem Himmel, schreibt Paulus in den Ephesern. Gott segnet uns, indem er uns in Liebe auserwählt hat und zu einem guten Zweck bestimmt hat, dass er uns in seine Familie aufnimmt, als adoptiert, als Kinder Gottes und dass er uns gerecht spricht, sodass wir kein Verdammungsgericht mehr zu fürchten haben. Uns Sünder rechtfertigt, indem er uns unsere Schuld vergibt und uns erlöst aus der Gefangenschaft und Tyrannei des Bösen. Er schenkt uns eine neue Erkenntnis der Wahrheit. Er lässt uns sehen und er erfüllt unser Leben. Er verheißt ein ewiges Erbe des Himmelreiches, eine lebendige Hoffnung. Und er gibt diese Gewissheit, dass Gott mit uns ist, wie so ein Siegel, in dem er uns den Heiligen Geist schenkt. Und er gibt uns lauter Anzeichen, lauter Vorgeschmäcker dieser Freude und der Vollkommenheit der Herrlichkeit, indem er Gebete erhört. Wie oft haben wir schon erlebt, dass er Lasten nimmt und dass er Stärken gibt zu tragen, dass er in Not versorgt, ohne dass wir es erwartet hätten, dass er Trost schenkt in so mancher Trauer und Leid. Und so vieles mehr, wie wir erleben dürfen, wir sind gesegnet, wenn wir an Gott glauben. Ja, wer an Gott glaubt, der ist gesegnet mit der treuen Fürsorge Gottes. Wir haben gerade in dem wunderbaren Lied gesungen, der durch Wüsten führt und doch väterlich regiert. Und Gott schenkt wahre Ehre. Gott verspricht Abraham, ich will deinen Namen groß machen. Wenn ihr euch an die Geschichte von dem Turmbau zu Babel erinnert, dann war das der Wunsch der Menschen. Wir machen uns selbst einen großen Namen. Und Gott hat sie gedemütigt und zerstreut. Doch hier ist es nicht Abraham, der sich einen großen Namen machen will, der Ruhm und Ehre, Ansehen bei den Menschen und Beifall erstrebt, sondern er gibt alles auf, was ihm seine Karriere und einen guten Namen verschaffen könnte. Sein Land, seine Verwandtschaft, das Haus des Vaters. Aber Gott verspricht ihm, nun sorge ich dafür, dass dein Name groß wird. Tatsächlich, wir kennen keinen Namen der Bauleute Babels. ist nicht überliefert. Aber der Name Abram, beziehungsweise der Name, den Gott ihm später nennt, Abraham, der ist bekannt auf der ganzen Erde. Nun bedeutet das, sobald wir Christen werden, werden wir berühmt und angesehen und hoch geachtet in der Welt? Nein, so ist es nicht. Aber wir bekommen wahre Ehre. Wir bekommen einen wahren Namen bei Gott. Einen Namen, der wertvoller ist als all die Stars und Berühmtheiten und Celebrities dieser Tage, die sich selber manchmal wundern, wie schnell ihr Name vergangen ist. Habt ihr schon mal von der Frau gehört, die Jesu Haupt und Füße gesalbt hat? Der Gastgeber, er nennt sie nur die Sünderin. Die Sünderin. Verächtlich schaut er auf sie. Das ist doch der letzte Dreck. Was macht sie überhaupt in meinem Haus? Was hat sie hier zu suchen? Die Sünderin. Wenn Jesus wüsste, wer das ist, diese Sünderin. Und Jesus sagt über sie: Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird, wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Und Johannes erklärt, sie hieß Maria. Oder habt ihr gehört von der armen Witwe, die nur 2 Münzen einwirft? Die so übersehen wurde, keiner achtete auf sie. Und Jesus sah sie. Und Jesus ehrte sie. Er sagt, sie hat mehr gespendet als all die Reichen vor ihr. Denn sie hat ihr ganzes Leben hineingeworfen, im Vertrauen auf Gott. Nun, was macht einen Namen groß? Das, was vor Gott Bestand hat. Das, was Ehre bringt bei Gott. Der wahre Name und die wahre Ehre finden wir in Christus. Eine Ehre, die nicht im Nu vergeht, sondern die besteht in Ewigkeit. Ja, wer an Christus glaubt, der bekommt eine neue Würde, einen neuen Namen, eine neue Ehre, die beständig ist. Und zuletzt eine große Wirkung. Die letzten 4 Segnungen, sie gehen darum, inwiefern Gott Abraham für andere gebrauchen will. Du sollst ein Segen sein und ich will dich segnen. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Nun bedeutet das, jeder, der Abraham einen Kuchen zum Geburtstag backt, wird von Gott mit einer reichen Ernte gesegnet. Aber jeder, der dem Abraham ein Schaf klaut, dem trifft nachts der Blitz im Haus. Ist das mit dem Segen und Fluch gemeint? Nun, wenn wir die Geschichte Abrahams weiterlesen, dann gibt es tatsächlich einige Begebenheiten. Da stellt sich Gott so ganz zu Abraham und belohnt oder straft entsprechend dem Verhalten ihm gegenüber. Wie der Philisterkönig oder der Pharao. Aber das ist nicht der Hauptpunkt, um den es hier geht. Hier geht es um das Evangelium. Abraham wird von Gott bestimmt als ein Instrument, den wahren Segen Gottes in diese Welt, in dieser Welt zu fördern. Und nachdem durch Adam der Fluch der Sünde und die Herrschaft des Todes und Vergänglichkeit, die Herrschaft des Teufels und des Todes und die Vergänglichkeit in diese Welt gedrungen ist, da führt Gott geduldig und beständig einen Heilsplan voran. Und Abraham, seine Nachkommenschaft, sie sollen das Volk und die Heimat bereiten, in dem Jesus, der Sohn Gottes, als Mensch in die Welt kommt, um den Fluch der Sünde auf sich zu nehmen. Am Kreuz von Golgatha. Und alle Segnungen, die Gott Abraham und jedem Gläubigen verspricht, zu ermöglichen. Ja, er bezahlt für all die Segnungen. Er bezahlt die Rechnung. Die Kostenseite, sie liegt auf Christus. Und alle Verheißungen und alle Segnungen Gottes, sie finden in Jesus das Ja und das Amen. Wer Abraham flucht, er flucht nicht nur Abraham, sondern er flucht den, der mit Abraham verbunden ist. Gott. Und er flucht den, der mit dem Heil in Christus verbunden ist. Den, der mit dem Evangelium, dieser guten Botschaft für die Menschen verbunden ist. Darum geht es hier. Dieses Evangelium, es gilt nämlich für alle Menschen aus allen Nationen. Dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Aber wer den Glauben und den Segen Abrahams flucht, verspottet, geringschätzt, abweist, ignoriert. Ach, das ist doch lächerlich. Für den Glauben, für diesen Gott alles aufzugeben. Ach, was für eine Torheit. Diesen Glauben an Jesus. Dieser Gott, der Mensch geworden ist, um am Kreuz zu sterben. Wer kann denn das ernst nehmen? Wer kann denn darauf ein Leben bauen? Nun, jeder, der so Abraham und seinen Gott spottet. Auf dem bleibt der Zorn, der Fluch Gottes. Und er wird eine andere Kostenseite erfahren, die ewig ist. Er wird alles aufgeben müssen, aber ohne Lohn. Die Bibel spricht von der Hölle, einer ewigen Qual, wo alle Freude und alles Gute aufgegeben werden muss. Und es bleibt nur Schmerz. Doch wer erkennt, Abraham weist auf den und Abraham ist ein Teil von dem, der wahres Heil gibt, Jesus Christus. Der wird gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Wer wie Abraham erkennt, ich habe nichts aufgegeben im Vergleich zu dem, was ich gewonnen habe. Der wird Segen erfahren von Gott. Der Segen ist, dass Jesus als unser Stellvertreter ans Kreuz ging, um den Fluch, den wir verdient haben, all die Sünden, in denen wir verstrickt waren, in denen wir zu Hause waren, an unserer Statt zu bezahlen, sodass wir Vergebung erfahren dürfen und alle Segnungen aus dem Himmel. Ja, der Segen und Fluch in Bezug auf Abraham, er bezieht sich darauf, ob jemand den Segen durch Jesus Christus glaubt, wie Abraham es tat oder nicht. Das ist zumindest die inspirierte Auslegung von Paulus. In Galater 3, Vers 6 heißt es, ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Das ist hier ein Zitat aus unserem Predigtext. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was das Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Jeder, der im Glauben mit Gott verbunden ist, der auf Christus weist, der ist mit dem Segen verbunden. So dass Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder tut, das habt ihr mir getan. Aber da, wo wir im Glauben leben und das Evangelium bezeugen, da dürfen wir zum Segen dienen, wie Abraham zum Segen diente. Wie Abraham ein Hinweis war auf Christus, diesem Heil, das da kommt. Und wie Abraham an Abraham sichtbar wurde, hier ist Segen. Selbst die Gottlosen mussten erkennen, oh, dein Gott segnet dich. Und da, wo ein Mensch aufgrund deines Zeugnisses zum Gottesdienst kommt, aufgrund deiner Einladung das Wort Gottes hört, da gebraucht Gott dich zum Segen für andere. Und da wird sichtbar und deutlich, Gott ist mit dir verbunden. Und du darfst zum Segen dienen. Du darfst wirksam und nützlich sein im Reich Gottes. Und wenn du diesen Segen noch nicht kennst, egal wo du herkommst, egal aus welchem Land du kommst, welche Verwandtschaft du hast, wie der Name deines Vaters ist, lass mich dir sagen, der Segen Abrahams steht jedem offen, den Gott durch sein Wort herausruft. Sein Segen gilt allen, die an Jesus Christus glauben. Nun, was sagt ihr? War der Einsatz Abrahams zu hoch? War das eine schwierige Rechnung, wo man sagt, okay, wenn ich alle Faktoren einberechne, komme ich vielleicht so gerade auf einen knappen Gewinn von 7,50 €? Nein, der Glaube an Gott durch Jesus Christus ist bei weitem größer und wertvoller als alles, was du an Sünde, falschem Lebensweg aufgeben musst. Selbst alles, worauf du vielleicht stolz warst, wo du immer noch mit halbem Herzen dranhängst. Glaube an Jesus und lass von allem ab, was dich hindert, seinen Segen zu erfahren. Paulus, er sagte, also alles, was mir früher Gewinn war, und er hatte so vieles aufzuzählen, er sagt, ich erachte es für Dreck, es ist nichts, was ich aufgegeben habe, im Vergleich zu der Erkenntnis Jesu Christi. Im Vergleich zu dem, was ich erfahren habe und gewonnen habe in Christus. Es ist wie der letzte Dreck, worauf ich früher so stolz war, was ich mit so viel Eifer zu erringen suchte. Es ist nichts. Christus zu kennen, das ist alles. Mit ihm zu leben, das ist Leben. Möge Gott uns Erkenntnis schenken, dass wir nicht den ewigen Segen verspielen für vergänglichen und fruchtlosen Gewinn dieser Welt. Möge Gott uns aber einen freudigen Glauben wie den Abraham schenken, sodass wir die neue Gemeinschaft und die treue Fürsorge Gottes, die wahre Ehre bei Gott und eine große Wirkung, ja eine Fruchtbarkeit und Nützlichkeit im Reich Gottes erfahren, sodass an deinem und meinem Leben erkannt wird, es ist ein gesegnetes Leben. Es ist ein Leben, auf dem der Segen Gottes ruht. Möge der Herr uns dazu helfen. Amen.